ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Es gibt nach wie vor Hoffnung auf eine Feuerpause im Gazastreifen. Das israelische Kriegskabinett kommt heute zu Beratungen zusammen. Außerdem schickt die Hamas wieder eine Verhandlungsdelegation nach Kairo. Die Vereinten Nationen schätzen, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens bis zu 80 Jahre dauern könnte. Und in der Ukraine können russische Truppen offenbar weiter vorrücken. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 2. Mai um 17 Uhr. Der Vorschlag zu einer Waffenruhe im Gazastreifen liegt auf dem Tisch. Er sieht unter anderem die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Hamas vor. US-Außenminister Blinken hat die Terrororganisation wiederholt zur Annahme des unter anderem von Ägypten vermittelten Papiers gedrängt. Vergangene Nacht hatte die Hamas dann zunächst erklärt, sie bewerte den Vorschlag derzeit negativ. Wir haben heute früh im Podcast darüber berichtet. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Die Hamas schickt eigenen Angaben zufolge eine Delegation für weitere Verhandlungen nach Kairo. Zudem hat Hamas-Auslandschef Haniyeh nun eine positive Haltung bei der Prüfung des aktuellen Vorschlags für eine Feuerpause bekräftigt. Auch das israelische Kriegskabinett will heute über eine Waffenruhe im Gazastreifen beraten. Über einen Militäreinsatz im Süden des Palästinensergebiets, wo viele Flüchtlinge vor den Kämpfen Schutz gesucht haben, solle ebenfalls gesprochen werden, teilte ein Regierungsvertreter mit. Mein Kollege Stefan Schlag hat auf NDR Info mit der Journalistin und Nahostexpertin Christine Hellberg über die Perspektiven der Verhandlungen über eine Feuerpause gesprochen. Er hat sie zunächst gefragt, warum weigert sich die Hamas, die Geiseln freizulassen?
Die Hamas weigert sich ja nicht, Geiseln freizulassen, sondern sie fordert einen entscheidenden Punkt, nämlich dass ein vollständiges Ende dieses Krieges auch in diesem Abkommen drinstehen sollte. Sie möchte also eine Garantie, dass die israelische Armee sich nicht nur komplett zurückzieht aus dem Gazastreifen, sondern auch, dass sie dahin nicht zurückkehrt. Und das ist eben genau die Hintertür oder der Fallstrick, den die Hamas-Führung dort vermutet, dass Israel also jetzt sagt, okay, wir ziehen uns schrittweise zurück. Das ist alles genau ausgehandelt worden, in welcher Phase, wohin sich die Armee zurückzieht, wie viele Geiseln gegen wie viele palästinensische Gefangene freikommen. Aber dass dann am Ende dieser drei Phasen die israelische Führung sagt, so und jetzt gehen wir wieder rein nach Gaza und bekämpfen die Hamas weiter. Und da braucht es eben Garantien aus Sicht der Hamas-Führung.
Wird denn jetzt weiter verhandelt oder ist die Tür jetzt zugefallen?
Es wird weiter verhandelt. Die Hamas hat auch klar gesagt, sie sind bereit, genau in diesem Punkt nochmal in die Gespräche hineinzugehen. Israel hat gestern eine Delegation nochmal nach Kairo geschickt, gestern Abend. Aber es wird wahrscheinlich sehr eng werden, denn dieser entscheidende Punkt ist tatsächlich sehr umstritten. Und es ist fraglich, ob die israelische Regierung sich darauf einlassen kann, da jetzt weitreichende Garantien zu geben für eine Zukunft. Denn aus israelischer Sicht muss natürlich möglich sein, immer wieder in Gaza militärisch aktiv zu werden, nämlich wenn von dort aus eine Gefahr ausgeht, weil es werden ja nach wie vor Raketen abgeschossen und solange die Hamas sich da eben auch als bewaffneter Widerstand definiert mit dem Ziel eines Abzugs oder das Ende der Besatzung, solange geht eben auch Gefahr für Israel aus und deswegen behält sich diese israelische Führung ja eben vor, dass man auch in Zukunft natürlich dort militärisch einrücken und aktiv werden kann.
Und die Frage ist ja auch, hat die Hamas überhaupt ernsthaft Interesse daran, dass dieser Krieg endet? Denn Terroristen, unterstützt ja auch vom Iran, sehen darin ja auch ihre Berechtigung.
Die Hamas hat ein großes Interesse daran, dass dieser Krieg endet, denn es sitzt ja immer noch die Führung, Yahya Sinwar, das ist der Hamas-Führer im Gazastreifen, er lebt noch, es gibt einen engen Führungskreis um ihn herum, es gibt mehrere tausend Hamas-Kämpfer, die auch noch dort leben, die sich dort verstecken. Die Hamas hat ein großes Interesse daran, dass der Krieg zum jetzigen Zeitpunkt endet, das auf jeden Fall. Und es gibt eben auch innerhalb der Hamas verschiedene Ansichten. Es gibt bei der politischen Führung, die ja im Ausland sitzt, in Doha, in Katar, gibt es durchaus auch die Einstellung, dass man mittelfristig ein Abkommen mit anderen palästinensischen Organisationen treffen sollte, dass man eigentlich profitiert hat zum jetzigen Zeitpunkt von dem Terrorangriff des 7. Oktober. Die Zustimmung für die Hamas ist ja gestiegen, zum Beispiel auch im Westjordanland, weil viele Palästinenserinnen und Palästinenser sagen, das war ein schrecklicher Terrorangriff. Aber immerhin, die Welt redet über Palästina, alle setzen sich wieder ein für einen eigenen souveränen palästinensischen Staat. Das ist eigentlich ein Erfolg, den die Hamas auch so verkaufen könnte, wenn es jetzt eben gelingt, diesen Gaza-Krieg zu beenden und auch Gaza wieder aufzubauen und womöglich dann eine palästinensische Führung von Technokraten dort zu installieren. Also diese politisch-strategischen Überlegungen gibt es auch innerhalb der Hamas. Aber für die Führungsriege in Gaza geht es natürlich ums eigene Überleben und deswegen die Forderung nach einem dauerhaften Ende dieses Krieges.
Ja, wenn das aber so sein sollte, dann muss man aber schon auch nochmal fragen und auch nochmal gucken, wer denn dafür auch verantwortlich ist, dass es im Moment so ist im Gazastreifen, wie es ist, nämlich dass die Hamas ja am 7. Oktober Israel überfallen hat.
Absolut, das war natürlich der Auslöser dieses aktuellen Krieges. Jetzt muss es eben darum gehen, wie man diesen Krieg beenden kann. Es gibt ja auch auf israelischer Seite immer wieder Stimmen, die sagen, die Regierung Netanyahu selbst hat ein Interesse daran, diesen Krieg weiterzuführen, weil Netanyahu fürchtet eine Aufarbeitung des 7. Oktober. Es geht um die Verantwortlichkeiten dieser Regierung auch, dass man diesen Angriff nicht gesehen hat, die Warnzeichen ignoriert hat, dass man falsche Prioritäten gesetzt hat, indem man die Armee im Westjordanland eingesetzt hat zum Schutz der dort gewaltbereiten Siedler. Also diese ganze Aufarbeitung des 7. Oktober fürchtet Netanyahu, weswegen dieser eben ein Interesse habe, womöglich auch den Krieg weiterzuführen. Das sind Stimmen, kritische Stimmen innerhalb Israels. Was jetzt ja auch bevorsteht, ist die Offensive in Rafah. Da möchte also die israelische Regierung auf jeden Fall daran festhalten. Und das ist natürlich die große Frage, wie sich das jetzt noch verhindern lässt. Gestern hat wohl auch Netanyahu zu US-Außenminister Blinken gesagt, dass wenn jetzt kein Geiselabkommen zustande kommt, man auf jeden Fall im Süden des Gazastreifens einrücken würde und mit dieser Offensive dort beginnen würde, mit katastrophalen Auswirkungen für die mehr als 1 Million Menschen im Süden des Gazastreifens. Die ganze Welt will das verhindern. Aber Netanyahu steht unter massivem Druck, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Also die USA, alle Verbündeten, eigentlich die Weltgemeinschaft wirkt ja darauf hin, dass Israel verzichtet auf diese Offensive. Es gibt außerdem ja auch noch das Problem, dass womöglich Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs bevorstehen gegen Netanyahu, gegen den Verteidigungsminister, gegen den Generalstabschef. Das sind große Befürchtungen innerhalb der israelischen Führung. Und es gibt Druck von innen, und zwar von verschiedenen Seiten. Wir haben innerhalb der eigenen Koalition sieht sich Netanyahu konfrontiert mit seinen Hardlinern, die sagen, wir verlassen diese Regierung, wenn wir jetzt nicht diese Rafah-Offensive durchziehen. Und auf der anderen Seite gibt es Proteste der Angehörigen der Geiseln, die dringend fordern, dass man jetzt dieses Geiselabkommen schließt und nicht in Rafah einrückt. Und dann gibt es Proteste von anderen Familien getöteter israelischer Soldaten, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt diese Rafah-Offensive durchziehen. Also Netanyahu sieht sich wirklich von allen Seiten unter Druck und muss, deswegen gibt es auch diese verschiedenen Signale. Einmal sagt er, wir werden das auf jeden Fall tun, dann klingt es wieder moderater. Also ein großer Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten, verbunden jetzt mit einem letzten Verhandlungsfenster heute in Kairo.
Soweit Christine Hellberg im Gespräch mit Stefan Schlag. Schon jetzt ist die Zerstörung im Gazastreifen so groß, dass es bis zu 80 Jahre dauern könnte, alle Wohnungen wieder aufzubauen. Das haben Experten der Vereinten Nationen errechnet. Als Grundlage für ihren Bericht haben sie die Erfahrungen aus vergangenen Konflikten in der Region genommen, so etwa aus dem Krisenjahr 2021. Sollten die Ausgangsbedingungen besser sein, weil etwa Baumaterialien 5-mal so schnell geliefert würden, könnte der Wiederaufbau bis 2040 klappen, heißt es in dem Bericht. Bisher sind den Angaben zufolge mindestens 370.000 Wohneinheiten im Gazastreifen beschädigt worden, 79.000 davon wurden komplett zerstört. Das UN-Entwicklungsprogramm warnt außerdem vor weiteren schweren Folgen des Krieges für die Menschen im Palästinensergebiet. Und während die einen warnen und die anderen sich um einen Deal bemühen, gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee teilte mit, weitere Tunneleingänge und Stellungen von Terroristen angegriffen zu haben. Zuvor habe es Attacken auf israelische Soldaten gegeben. Der israelische Verteidigungsminister Gallant telefonierte nach Angaben einer Sprecherin mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Austin. Dabei habe Gallant Austin unter anderem über Vorbereitungen für künftige Einsätze im Gazastreifen informiert. Konkret plant Israel ja weiterhin eine Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Küstenstreifens, sollte es nicht bald eine Einigung auf eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln geben. Die Sprecherin teilte mit, es sei außerdem um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen und die Öffnung weiterer Übergänge gegangen. Und wir blicken auch auf den Krieg in der Ukraine. Die russische Armee rückt in der Region Donetsk immer tiefer in die Ukraine vor. Das ukrainische Militär bestätigte einen russischen Durchbruch in der Ortschaft Otscheretine. Ein Sprecher erklärte, der Feind habe sich dort festgesetzt. Kurz zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium die Einnahme des Dorfes Berditschi gemeldet. Beide Ortschaften liegen einige Kilometer nordwestlich der Industriestadt Avdijewka. Sie war von Russland Mitte Februar eingenommen worden. Seitdem rücken russische Truppen an diesem Abschnitt der Front immer schneller vor. Auch weiter nördlich bei der strategisch wichtigen Stadt Chassiv-Yar gibt es derzeit heftige Kämpfe. Angesichts der Lage an der Front hat Frankreichs Präsident Macron erneut einen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Er wolle aus Gründen der Abschreckung nichts ausschließen, sagte er in einem Interview mit der britischen Zeitung Economist und ergänzte wörtlich: Falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und falls die Ukraine darum bittet, was bislang nicht der Fall ist, dann müssten wir uns zu Recht diese Frage stellen. Mit Blick auf Kreml-Chef Putin sagte er: Ich schließe nichts aus, weil wir jemanden gegenüber haben, der auch nichts ausschließt. Macron kritisierte zudem, dass die westlichen Staaten in der Vergangenheit so zögerlich gewesen seien, als sie die Lieferung von Panzern und Flugzeugen in die Ukraine ausgeschlossen hätten. Die Schweiz hat offiziell zu einer internationalen Konferenz zum Ukraine-Krieg eingeladen. Dabei soll vor allem über die Möglichkeiten für einen dauerhaften Frieden gesprochen werden. Das Treffen mit mehr als 160 Delegationen, darunter voraussichtlich viele Staats- und Regierungschefs, soll am 15. und 16. Juni in der Nähe von Luzern stattfinden. Russland hatte bereits erklärt, dass es kein Interesse an einer Teilnahme habe und wurde erst einmal nicht eingeladen. Aus Genf, Matthias Zahn.
Die Schweiz hält die Erwartungen bewusst niedrig. Bei einem mageren Gipfelergebnis wäre die Fallhöhe so nicht allzu hoch. Der Staatssekretär im Schweizer Außenministerium, Alexandre Fasel, sagte im ARD-Interview:
Es geht darum, den Prozess hin zu einem Friedensprozess, zu einer verhandelten Lösung vorzubereiten, in dem die Fragen definiert werden, die die Kriegsparteien ab jetzt diskutieren könnten. Also Fragen herausnehmen aus der kriegerischen Auseinandersetzung und bearbeiten.
Beispielsweise die Getreideexporte oder die nukleare Sicherheit am AKW Saporischschja. Darüber, so Fasel, könne schon heute gesprochen werden, ohne die strategischen Kriegsziele der einen oder anderen Seite in Frage zu stellen. Nur, die Russen haben eine Teilnahme schon früh schroff ausgeschlossen. Die Schweiz hat Moskau deshalb auch nicht zur Konferenz eingeladen, zum jetzigen Zeitpunkt, wie es heißt. Natürlich sei eine Friedenslösung ohne Russland nicht denkbar, sagt Staatssekretär Fasel. Der Birkenstock-Gipfel soll erst einmal überhaupt Bewegung in den festgefahrenen Konflikt bringen.
Und die Frage ist dann, ab welchem Zeitpunkt beide Parteien sich herbeifinden, zusammen zu reden, entweder direkt oder durch Vermittler.
Die Schweizer Diplomatie wirbt seit Wochen bei Regierungen weltweit für ihre Initiative. Als Hebel, um etwas in Bewegung zu bringen, gelten China, Indien, Brasilien und Südafrika. Sie sind mit Russland in der BRICS-Gruppe verbunden, tragen die Sanktionen gegen Moskau nicht mit, geben sich neutral oder sind russlandfreundlich. Jedes noch so kleine Signal aus diesen Staaten, einen Friedensprozess zu unterstützen, wäre schon ein Erfolg. Die Schweiz dürfte vor allem China umwerben. Russland dagegen, sagen Diplomaten, investiert derzeit viel Energie, um seine Unterstützer bei der Stange zu halten. Toni Frisch hat jahrzehntelang die humanitäre Hilfe der Schweiz koordiniert. Der 78-Jährige begrüßt die Konferenz. Sie könne Fortschritte zumindest anbahnen, zum Beispiel beim Austausch von Gefangenen.
In diesem Sinne ist diese Konferenz für mich eine Vorbereitungskonferenz und doch eine ernsthafte, echte Chance, Solidarität zu beweisen gegenüber der Ukraine. Nicht nur durch die Schweiz, sondern viele andere Teilnehmer der Staaten.
Wobei die Schweiz Nachholbedarf habe bei der Solidarität, bemängelt Toni Frisch. Die Schweizer Ausgaben für die Ukraine-Hilfe sind im internationalen Vergleich übersichtlich und Waffenlieferungen verweigert die Schweiz mit Verweis auf ihre Neutralität. Frisch kritisiert, die Schweizer Regierung verstecke sich hinter der Neutralität, hinter dem Waffenausfuhrverbot und hinter der Schuldenbremse.
Das sind alles Hindernisse, die dann dazu führen, dass man eigentlich nichts oder weniger tun muss. Und das ist für mich nicht akzeptabel, das ist für mich beschämend.
Der Staatssekretär im Schweizer Außenministerium, Alexandre Fasel, hält dagegen. Die Schweiz engagiere sich sehr wohl stark für die Ukraine, gebe allein 100 Millionen Franken für die Minenräumung, habe Flüchtlinge aufgenommen, eine Wiederaufbaukonferenz in Lugano veranstaltet und jetzt der Friedensgipfel.
Also eine entschiedene, große Präsenz der Schweiz in dieser Situation.
Den größten Dienst könnte die Schweiz der Ukraine wohl erweisen, indem die Birkenstock-Konferenz im Juni hoch über dem Vierwaldstätter See Fortschritte hin zu einem Frieden bringt. Garantiert ist das allerdings nicht.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.